Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo liebe Zuhörerinnen. Heute freue ich mich ganz besonders, euch unsere Gästin Nora Hill vorzustellen. Sie hat im Herbst 2023 ihr Mutmachbuch »Wenn Licht die Finsternis besiegt« mit bipolarer Erkrankung Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten veröffentlicht. Heute möchten wir über ihr Buch und ihr Leben mit der bipolaren Störung sprechen. Da ich selbst auch von dieser Erkrankung betroffen bin, freue ich mich auf einen persönlichen und regen Austausch mit dir, Nora. Schön, dass du da bist. Magst du dich unseren Hörern erstmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Mein Name ist Nora Hille. Ich bin 48 Jahre alt und glücklich verheiratet. Gemeinsam haben wir zwei Kinder, die mittlerweile 10 und 15 Jahre alt sind. Mit der bipolaren Störung lebe ich schon seit gut 25 Jahren. Und trotz der täglichen Herausforderung, die das bedeutet, kann ich mittlerweile unter dem Strich doch gut damit umgehen und habe vor allen Dingen auch eine wirklich gute Lebensqualität gewinnen können. Und das, obwohl die bipolare Störung bei mir deutlich ausgeprägt ist. Ich habe einen Grad der Behinderung von 50. Ich bin seit dem Jahr 2016 verrentet und es kommt auch noch ein Pflegegrad 2 dazu.
Die bipolare Erkrankung ist auch bekannt als manisch-depressive Erkrankung und wird durch ihre teils starken Stimmungsschwankungen charakterisiert. Menschen mit dieser Erkrankung schwanken zwischen Hochgefühlen der Manie und starker Niedergeschlagenheit der Depression. Es gibt aber auch Hypomanien, Mischphasen, Rapid Cycling und mitunter, gerade wenn eine Manie nicht medikamentös eingebremst wird, psychotische Symptome. Darauf werden wir während dieses Interviews intensiver eingehen. Übrigens, rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland leben mit dieser Störung. Nun aber zu dir, liebe Nora. In deinem Buch sprichst du darüber, Managerin deiner eigenen Erkrankung geworden zu sein. Was bedeutet das für dich im Familienalltag?
Ja, zuallererst haben wir einfach den ganz normalen, fröhlich turbulenten, manchmal chaotischen Familienalltag, wie auch andere Familien mit mehreren Kindern ihn kennen. Ja, und das Thema Managerin meiner Erkrankung werden, das wurde mir dann bewusst, als ich diesen heftigen Ausbruch nach der Geburt meines Sohnes vor 15 Jahren hatte und in einer Klinik stationär aufgenommen wurde, dass ich für meine Erkrankung selbst die Verantwortung übernehmen muss. Das kann mir kein anderer abnehmen. Ja. Und wie mache ich das? Was sind da für konkrete Beispiele? Also für mich ist es ganz wichtig und selbstverständlich, dass ich kontinuierlich und zuverlässig meine Medikamente einnehme. Und abends mache ich das zum Beispiel per Weckerklingeln, einfach damit ich mich nicht durch irgendwas ablenken lasse. Und ich nehme meine Medikamente auch mit ins Restaurant und nehme sie an einem öffentlichen Ort, ohne mich zu schämen. Regelmäßige Arzt- und Therapietermine gehören dazu. Und außerdem beobachte ich mich quasi die ganze Zeit selbst in so einer Art Vogelperspektive. Denn dadurch kann ich erkennen, bekomme ich genug Schlaf, benötige ich Pausen, vielleicht mal eine Entspannungstechnik oder gar Bedarfsmedikamente. Ja, und dieser Umgang mit der Erkrankung wurde über die Jahre immer leichter und auch meine eigene Kompetenz. Denn man lernt sich kennen, man weiß, was hilft und vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig war, ich habe die Angst verloren vor möglichen neuen akuten Phasen, die ja jederzeit eintreten können. Und das macht einfach ganz viel Lebensqualität aus, angstfrei durchs Leben zu können und sich sagen zu können, selbst wenn mir wieder eine schlimmste Depression widerfahren würde, auch das würde ich überstehen. Ansonsten mache ich sehr viel mit mir selbst aus oder auch mit meinen professionellen Begleitern. Aber mein Ehemann ist ein toller Gesprächspartner und mein bester Freund.
Das ist schön zu hören. Ja, was ich ganz persönlich an deinem Buch geschätzt habe, ist die persönliche Note, die du eingebracht hast durch deine Gedichte, deine Briefe, Tagebucheinträge. Aber du sprichst auch davon, dich anderweitig kreativ auszuleben. Was machst du und wie wirkt sich das auf deine Gesundheit aus?
Ja, was Kreativität angeht, war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich Gelegenheit hatte, 2 Jahre lang 14-tägig zur Kunsttherapie zu gehen. Das war eine ganz tolle Unterstützung während meines Recovery-Prozesses. Ich male gerne mit Acryl oder auch am iPad. Aktuell ein wenig zu selten. Derzeit mache ich einen Tanzkurs mit meinem Mann, was unglaublich viel Spaß macht. Ich weiß nicht, ob das unter Kreativität fällt.
Ja,
Und
doch,
der
würde ich schon
Haupt,
sagen.
ja, ne?
Ja.
Und der Hauptteil meiner Kreativität und Kraft fließt ins Schreiben.
Ja, sehr schön. Das merkt man auch an deinem Buch, auf jeden Fall. Ja, die bipolare Erkrankung zeichnet sich durch verschiedene Phasen aus. Das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Das sind die Hypomanien, Manien, Depressionen, aber auch Mischphasen, Rapid Cycling. Und mitunter dann auch die psychotischen Symptome. Kannst du das vielleicht kurz für unsere Zuhörer erläutern, was dies für dich ganz persönlich bedeutet?
Ja, ich selbst habe ja die Diagnose Bipolar 1, was bedeutet, dass das komplette Spektrum an Stimmungsschwankungen von tiefster Depression bis hin zur Manie auftreten kann. Zum Glück habe ich in der Vergangenheit und auch lange zurückliegend nur zweimal eine Manie erleben müssen. Seitdem ich seit 15 Jahren nach der Geburt meines Sohnes in kontinuierlicher medizinischer und therapeutischer Behandlung bin, treten diese Schwankungen nur noch im Bereich Depression bis Hypomanie auf. Und im Alltag zeigt sich das an weniger bzw. schwankender Kraft, an einer allgemein reduzierten Belastbarkeit und dann noch an verschiedenen anderen Symptomen wie einer extremen Geräuschempfindlichkeit, der chronischen Neigung zu Einschlafstörungen. Aber dieses könnten wir eigentlich sogar mal drin lassen, denn ich habe
Ja.
teilweise auch Wortfindungsstörungen, die sich auf Substantive beziehen. Dann baue ich in einem Satz das komplett falsche Substantiv ein und sage zum Beispiel nicht zu meinem Kind, kannst du bitte mal den Geschirrspüler ausräumen, sondern kannst du bitte mal das Telefon ausräumen. Jetzt ganz ins Extrem gesprochen.
Ja, das macht es ja sehr bildlich jetzt auch für die Zuhörer. Das ist schön.
Genau. Und zuletzt hatte ich 5 Monate einer sehr starken Lethargie und reduzierter Tatkraft. Vermutlich war es eine leichte Depression. Es war sehr schwer, aus dem Bett zu kommen. Ich hatte wenig Kreativität. Und was hilft mir dann? Also das eine Thema ist halt Akzeptanz. Also wenn man nicht leistungsfähig ist und erschöpft ist, dann muss man das auch einfach mal akzeptieren. Aber ich finde es gerade beim Thema Depressionen wichtig, sich auch immer wieder zu aktivieren im Sinne der Aufwärtsspirale, die es Menschen mit Depressionen ja dann doch im Alltag ein bisschen leichter machen kann, als wenn man sich in die Abwärtsspirale der ständigen Vermeidung begibt. Ja, und die
Ja.
letzten 3 Jahre habe ich auf jeden Fall in 70 bis 80% der Zeit mit hypomanischen Zuständen zu kämpfen, mittlerweile aber gelernt, sie mit dem Schreiben zu fokussieren, also diese Beschleunigung in eine Richtung zu lenken.
Das ist schön. Das ist ja auch ein Skill, ne? Das denke ich, lernt man dann auch über die Zeit, ne? Je mehr Erfahrung man mit der Erkrankung hat, umso besser lernt man dann halt auch mit den Phasen umzugehen.
Ja, ich denke, dass das auch eine Ermutigung für alle anderen Betroffenen und für Zuhörerinnen und Zuhörer sein kann, dass man halt einfach mit der Zeit wirklich lernen kann, auch mit diesen herausfordernden psychischen Zuständen umzugehen, und sie sogar vielleicht auch im Alltag zu nutzen.
Ja, deswegen fand ich ganz persönlich halt auch die Herangehensweise in deinem Buch und das, was ich eben angesprochen hatte, mit der Managerin der eigenen Erkrankung so schön, weil ich bei meinem eigenen Erkrankungsverlauf, die Diagnose, die besteht bei mir tatsächlich erst so 3, 3,5 Jahre, also noch nicht so lange vorher war bei mir die Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Da haben wir auch eine Folge, wo ich mit meiner Kollegin über das Thema spreche und ja, ich habe halt auch gemerkt, ne, man muss wirklich Verantwortung übernehmen für seinen Alltag und halt für die Herausforderungen, die der Alltag halt mit sich bringt. Medikamente regelmäßig einnehmen, Schlafhygiene, Aktivitäten, auch Beziehungen pflegen und solche Sachen. Regelmäßig seine Therapien machen und seinen Psychiater aussuchen und solche Sachen.
Ja, da haben wir ja ganz ähnliche Erfahrungen. Ich kann nur sagen, toll, dass du in so jungen Jahren schon den Dreh raus hast, weil ich habe ja also meine Erkrankung ist mit Anfang 20 ausgebrochen und nach einem ersten Jahr der Behandlung habe ich sie dann für ein Jahrzehnt verdrängt. Und in der Zeit ist es auch unbehandelt gewesen. Und da habe ich natürlich ja viel Leid erlebt durch unbehandelte Depressionen und konnte diese Skills, die du jetzt schon hast, natürlich noch gar nicht anwenden.
Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das auch nochmal thematisieren für Menschen, die betroffen sind, die vielleicht auch die Diagnose gerade erst bekommen haben und total lost sind und überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dass sie das zumindest schon mal gehört haben von uns, auch Betroffenen. Und ja, dass wir unsere Erfahrungen teilen können. Ja, jetzt nochmal zu dem Buch zurück. Du sprichst da ja auch über die schwierige Beziehung zu deiner Mutter. Möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen und vielleicht auch auf das Thema eingehen, wie wichtig es für dich ganz persönlich war, ihr im Endeffekt dann auch zu vergeben?
Ja, das kann ich gerne machen. Meine Mutter hat, als ich 15 Jahre alt war, einen Suizidversuch unternommen, bei dem ich sie aufgefunden habe. Das war für mich eine traumatische Erfahrung und ungefähr direkt danach war dann die Trennung meiner Eltern. Und beides zusammen hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe mich alleine gelassen gefühlt und war es faktisch auch. Und ihren Suizidversuch zu vergeben, hat mir geholfen, besser mit meinem Trauma umgehen zu lernen.
Ja, also ich habe mir auch gerade dieses Thema ausgepickt, weil ich ganz ähnliche Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht habe. Meine Mutter war schwer alkoholkrank. Ich gehe auch davon aus, also es war keine Diagnose, die im Raum stand, aber ich gehe davon aus, dass sie womöglich auch unter der bipolaren Störung gelitten hat, weil sie auch sehr starke Stimmungsschwankungen hatte. Ja, ich habe mich da auch in dem Thema wiedergefunden. Meine Mutter lebt auch schon nicht mehr, das jetzt auch schon über 20 Jahre. Ja, ich habe auch in dem Prozess und in der Auseinandersetzung mit meiner Geschichte und mit den Herausforderungen des Lebens gelernt, ihr zu vergeben.
Ja, da haben wir wahrscheinlich wirklich emotional ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das tut mir auch leid, was du durchmachen musstest.
Vielen Dank, ja, mir natürlich für dich auch, ja. Ja. Dann haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, nämlich das Thema Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Ich selber habe ja auch eine Kampagne auf Instagram, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, gegen die Stigmatisierung so ein bisschen anzukämpfen. Darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Und du hast bei mir bei der Kampagne mitgemacht. Also auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, es gibt aber auch ein anderes Thema, was viele vielleicht vergessen, das ist das Thema Selbststigmatisierung. Und da würde ich gerne von dir wissen, was das für dich bedeutet, wie du dich engagierst, um andere Menschen aufzuklären, denn das tust du, das weiß ich. Und wie wichtig ist es, sich selbst auch zu vergeben?
Ja, also das Thema Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen generell bedeutet ja, dass Vorurteile in der Gesellschaft bestehen und Betroffene ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, womöglich auch beschimpft werden und Ablehnung erfahren. Und wenn Betroffene diese Vorurteile der Gesellschaft und die stigmatisierenden Erfahrungen, die sie erlitten haben, gegen sich selbst kehren, dann nennt man das Selbststigma. Und das verursacht natürlich unermessliches inneres Leid. Und je mehr Stigma-Erfahrung ein Mensch sammelt, desto größer ist dann in der Regel auch das Selbststigma. Und nicht umsonst wird es auch als die zweite Krankheit bezeichnet. Ich habe da ein ziemlich gutes Beispiel. Mir hat ein Psychiater mit Anfang 20 gesagt, bei der ersten Diagnosestellung bipolar, jemand wie Sie darf niemals Kinder bekommen. Und das war dann ein Satz, der sich in mir zu einem unbewussten negativen Glaubenssatz geformt hat und 10 Jahre später beinahe dazu geführt hat, dass die Beziehung zu meinem Mann zerbrochen wäre und wir niemals Kinder bekommen hätten. Und daran kann man halt sehen, welche heftigen Auswirkungen das hat. Ja, um das Thema Selbststigma vielleicht noch mal ein bisschen plastischer zu machen, habe ich ein kurzes Gedicht dazu mitgebracht, weil du ja auch sagtest, du mochtest in meinem Buch die Gedichte so gerne.
Ja, sehr schön.
Es heißt Selbststigma. Fühlst du, wie sehr es schmerzt? Spürst du sie, die Wundmale, die solch stigmatisierende Worte in die dünne Haut einer Seele reißen? Fühlst du, wie sie brennen, diese Wunden, wie aus ihnen das Blut herausrinnt und damit alle Lebenskraft?
Sehr schön, vielen Dank.
Ja, gern. Ja, und Anti-Stigma-Arbeit liegt mir einfach total am Herzen und ist mir auch erst während des Schreibens meines Buches klar geworden, wie wichtig es ist, sich da zu engagieren, als Betroffene und Gesicht zu zeigen. Das mache ich ja unter anderem auf der Homepage von Mutmachleute. Dann veröffentliche ich Anti-Stigma-Texte und bin auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Denn ich denke, wir brauchen ganz dringend einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Und den können wir nur gemeinsam erreichen, durch Begegnungen auf Augenhöhe. Ja, und indem wir halt versuchen, aufzuklären und am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und gerade dieses Thema Aufklärung leistest du und leistet ihr ja auch mit dem Podcast.
Ja, also das haben wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben und hoffentlich tragen wir etwas dazu bei. Ja, da sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Nora. Dein Buch ist ja überall im Handel erhältlich und erschien im Paloma Publishing Verlag. Sehr lesenswert, kann ich nur allen Hörern empfehlen, die sich für das Thema interessieren. Und ja, ich wünsche dir alles Gute von uns, vom Alex Office. Und ja, alle Infos zu deinem Buch findet ihr in unseren Shownotes.
Ja, vielen Dank und alles Liebe und Gute für dich.
Danke, tschüss.